Willkommen beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Im Gespräch mit besonderen Menschen beleuchte ich das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute bin ich im Gespräch mit Christine Albrecht über den Verlust ihrer Tochter. Christine Albrecht ist SA Practitioner, Kraniosakraltherapeutin und Seelsorgerin in Küsnacht, Zürich. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Liebe Christine, als ich dich angefragt hatte, ob du bereit wärst, über deine Erfahrungen rund um den Tod deiner Tochter Pascal zu berichten, in einem Podcastgespräch hast du sofort zugesagt. Ich freue mich über diese prompte Bereitschaft, über deinen Verlust zu sprechen, dass wir gemeinsam eine Sprache finden für etwas, was viele umschiffen, meiden oder fürchten. Liebe Christine, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Hallo Bettina, es freut mich sehr, hier zu sein.
Du bist Mutter zweier Töchter und frisch gebackene Großmutter.
Ja.
Deine jüngere Tochter Pascal ist vor 5,5 Jahren im Alter von 24 Jahren bei einem Snowboard-Unfall gestorben. Nach unserem Vorgespräch habe ich im Internet ihre Todesanzeige gefunden und ich möchte gerne diese kraftvollen Zeilen vorlesen, die du damals inmitten dieses Ausnahmezustandes verfasst hattest. Du gingst all deine Wege beschwingt und mit großer Freude. Im Zentrum stand dein Herz und deine Liebe. Deine Fußabdrücke werden für immer auf dieser Erde bleiben. In voller Freude beim Snowboarden bist du von uns gegangen. Du hast gesungen und gelacht. Wir sind unsäglich traurig, aber glücklich über die Sternstunden, die wir mit dir verbringen konnten. Ja, was für kraftvolle Zeilen voller Lebendigkeit. Und bevor wir über den Tod von Pascal sprechen, magst du erzählen, was für ein Mensch sie war? Was dir heute entgegenkommt, wenn du an sie denkst und an die Fußstapfen, die sie hinterlassen hat?
Ja, Pascal war wirklich eine junge Frau, so ganz lebendig, und sie hat wirklich so ganz im Moment gelebt. Das war so eine der großen Qualitäten. Sie hat wirklich gewusst, auch beispielsweise, wann muss ich lernen und wann habe ich Freizeit, wann kann ich machen, was ich möchte. Und sie ging einfach so beschwingt durchs Leben. Und ich habe gemerkt, schon damals und nach dem Tod mit den vielen Schreiben, die ich erhalten habe, wie sehr sie diese Leute und die Herzen berührt hat, einfach in ihrer Lebendigkeit und ihrer offenen Art, wie sie die Leute angenommen hat, wie sie auf die Leute zugegangen ist, wie sie Leute integriert hat. Und das einfach ganz locker lebendig, ja. Sie war so stark im Hier und Jetzt, ja.
Wie geht es dir denn heute, wenn wir sie so in unsere Mitte einladen und an sie gemeinsam zurückdenken?
Es geht mir gut heute. Es ging mir eigentlich immer recht gut. Natürlich war dieser Schock damals und das musste ich körperlich zuerst verarbeiten. Aber heute, wenn ich an sie denke, ist es immer mit Freude verbunden. Also ich habe dann oft so ein kleines Lächeln im Gesicht, weil es einfach schön ist, an sie zu denken. Die Momente, die wir hatten, natürlich gibt es auch Momente, mal auch Pubertät mit Auseinandersetzungen, aber ja, einfach, ich denke mit Freude an sie.
Und das sind die Fußstapfen, die sie hinterlassen hat, diese Freude, die du empfindest?
Ja, das sind einerseits die Fußstapfen für mich, aber ich glaube, sie hat sehr viele Fußstapfen bei den Leuten selbst hinterlassen. Und ich denke, selbst ihr Tod hat noch so viel bewegt in den Leuten. Also wenn ich so an die Beerdigung zurückdenke, die Kirche war voll, waren über 400 Leute und die meisten waren junge Leute. Und ich denke, sie hat wie bei diesen jungen Menschen so wie ein kleiner Samen reingesetzt von Lebendigkeit oder eben der Art, wie man auch im Leben sein kann. Mit diesem Annehmen und diesem Zufriedensein mit was ist.
Du und ich, wir kennen uns aus einem traumatherapeutischen Lehrgang. Und ein großes Gebot in der Traumatherapie ist es, dass wir nicht zu sehr in die Geschichte eintauchen, weil die Geschichte so viel traumatische Ladung in sich bergen kann. Wie geht es dir heute davon zu erzählen? Kannst du die Geschichte rund um diese Tage des Verlusts erzählen, ohne vollständig eingesogen zu werden in das traumatische Erleben?
Ja, das geht gut, ja. Das geht wirklich sehr gut. Und ich konnte wie von Anfang an darüber sprechen und ich hatte wie innerlich so ein ganz tiefen Boden in mir, wo ich wirklich gut gehalten wurde. Es war nie so überwältigend, dass ich nicht sprechen konnte oder tagelang geweint habe. Das war es nicht.
Magst du uns mitnehmen zu diesem Tag vor, nach dem Tod von Pascal, was dir gerade jetzt entgegenkommt, wenn du daran zurückdenkst? Mhm.
Also Pascal hat am Vorabend ganz spontan zum Snowboarden abgemacht. Es war gar nicht geplant, weil sie ihre eigene Ausrüstung, also die Kleider, jemandem gegeben hat, der Snowboarden gehen wollte. Und abends spät, 10 Uhr, hat sie mit einem Freund abgemacht und hat dann von links und rechts Snowboardhelm und Jacke und so ausgeliehen und ist dann am nächsten Morgen auch zum ersten Mal nach Österreich Snowboarden gegangen mit Freunden. Wir hatten, das war der 6. Januar und wir, also als Familie, hatten eigentlich am Abend abgemacht, dass wir uns das erste Mal wieder im Neujahr treffen. Und so stand ich am Morgen mit ihr noch im SMS-Kontakt, weil sie die Zeit ein bisschen nach hinten verschieben wollte, weil sie dachte, vielleicht wird es sonst zu stressig werden. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie nicht mehr online ist auf dem WhatsApp. Ich dachte, jetzt müsste sie ja eigentlich wieder in der Schweiz sein und online. Und was eigentlich vorgängig noch war, ich habe gespürt am Morgen, jetzt passiert heute etwas ganz Schwieriges. Sie wird sterben. Ich habe das wie gespürt. Und konnte auch in der Nachricht, natürlich kann man nicht jemandem sagen, ich habe das Gefühl, es passiert was Schreckliches. Ich habe dann noch geschrieben, dass ich sie sehr lieb habe und sie doch bitte aufpassen soll, ja, was sie auch erwidert hat. Und ja, und dann war der Moment, wo ich gesehen habe, am Nachmittag, sie ist nicht mehr online. Und wir hätten uns eigentlich um 7 Uhr treffen sollen im Restaurant und ja, ich habe dann eben befürchtet, dass halt das irgendwas passiert ist und dann um 6:30 etwa hat die Polizei geläutet an der Türe und hat gefragt, ob ich eine Tochter hätte, die Pascal heißt und Snowboarden war. Ja, und sie sind dann reingekommen, meine ältere Tochter war auch da. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und sie haben mir die Nachricht dann überbracht. Obwohl ich es ja eigentlich schon wusste, aber sie haben es überbracht. Das waren zwei sehr nette Polizisten, die wirklich über eine Stunde bei mir noch am Tisch waren und haben halt gefragt, ob irgendwas, weil das so geschehen ist, ob sie irgendwie Diabetes gehabt hätte und einen Blackout oder irgendwas, was ja nicht war. Genau. Und das Schwierigste damals, ich konnte nicht zu ihr, ich wusste dann, sie ist tot, sie liegt irgendwo in einem Raum in Österreich und ich kann nicht zu ihr, erstens, weil sie Abend ist, zweitens, weil ich dann unter Schock stand. Das war sehr schwierig für mich und ich habe dann endlich Freunde erreicht, die sind danach zu mir gekommen, das war wirklich ganz wichtig für mich. Und eine Freundin hat bei mir übernachtet. Und so bin ich in den nächsten Tag gekommen.
Diese Vorahnung, das ist ja beeindruckend, dass du schon so ein Gefühl hattest, dass das geschehen könnte. Ist das rückblickend etwas, das für dich auch hilfreich ist, dass du so eine tiefe Intuition hast, oder hat das mehr Irritation ausgelöst in dir?
Nein, es hat schon meine Intuition bestärkt, dass das schon richtig ist, was ich spüre. Ja, es ist ja auch eine tiefe Seelenverbindung mit dir da. Und das habe ich gespürt, aber jetzt auch in meiner Arbeit. Ich spüre einfach intuitiv ganz viel. Und das ist schön und hilft mir.
Also das hat auch deine Intuition verstärkt?
Ja, hat nochmals klar verstärkt, ja.
Ja. Du hast gerade angesprochen, dass ganz wichtig war, dass jemand zu dir kam in dieser ersten Nacht. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, gerade wenn es darum geht, dass junge Menschen sterben, dann ist ja oft das ganze Umfeld mit überfordert. Und bestimmt hast du nicht nur hilfreiche Begegnungen gehabt, sondern auch Begegnungen mit Menschen, die schlichtweg nicht wussten, wie sie dir begegnen sollten.
Ja.
Was waren die hilfreichen Begegnungen? Was hat dir geholfen in dieser Stunde, in diesen Stunden der Not, der Überforderung?
Also gerade am Abend selbst, als diese Freundin dann bei mir war, hat mir geholfen. Sie war einfach da, ganz still und ruhig, und sie war da und sie sagte, du, ich bin da, wenn etwas ist. Ich bin einfach da. Und dieses einfach da sein und mittragen, das war wirklich wunderschön. Und dann in den nächsten Tagen kam beispielsweise eine andere Freundin immer nach der Arbeit jeden Abend vorbei und war auch einfach nur da, hat mal mit mir geweint oder mich umarmt oder war einfach da, auch wenn es manchmal vielleicht eine halbe Stunde nur war. Aber das Wichtige war, dass sie da war und dass ich, ja, ich glaube, einfach diese Resonanz gespürt habe, dass ich da getragen bin auch.
Ja, also eigentlich braucht es einfach eine Präsenz und sonst nicht viel.
Das habe ich erfahren, ja, was sicher sehr schwierig ist, wenn jemand gestresst kommt, weil mein Nervensystem war ja so sensibel, so feinfühlig in dem Moment und auch verletzlich, dass einfach alles ein bisschen poltrige war, sehr schwierig für mich. Also es wichtig war, dass jemand kommt, der wirklich ganz sanft da einfach hier ist, ja.
Und welche Begegnungen oder Unterstützungen waren hilfreich in der Folgezeit?
Also ich hatte einen sehr tollen Pfarrer, der mich ab und zu besucht hat, wirklich ganz toll. Das hat mir geholfen. Und dann, für mich war die Stille sehr wichtig. Ich musste einfach auch alleine in der Stille sein. Die Stille war für mich sehr, sehr tragend.
Was hast du in der Stille erfahren?
Einfach Ruhe. Ich glaube, mein Inneres war so durchwühlt, dass man, kann ich vorstellen, ich habe so in der ersten Woche beispielsweise, obwohl ich 3-mal gegessen habe, habe ich 4 Kilo abgenommen und etwa 5 Liter Wasser pro Tag getrunken. Es war wie auf einem Mount Everest steigen, körperlich. Das war so anstrengend körperlich. Und in dieser Stille konnte ich mich einfach auf mich besinnen. Und ich hatte wie das Gefühl, dieses innere Bewegtsein von diesem Aufstieg so konnte sich ein bisschen setzen oder hatte Zeit, sich ein bisschen zu ordnen und auch, ja, mein, ich darf sagen, mein tiefer Glaube kam dann auch wie zum Vorschein, der mich so getragen hat.
Und oft ist es ja gerade diese Zeit, die man fast nicht bekommt, wenn jemand stirbt, weil man sofort Unmengen Dinge organisieren muss, oder? Mhm. Hast du das auch so erlebt, dass da so viele Anforderungen sind von außen, gerade in der ersten Zeit?
Ja, das habe ich erlebt, weil ich alles alleine organisieren musste und die Beerdigung war eine Woche später, ist ja relativ schnell. Und es war ein Hin und Her von auch Abschied nehmen. Plötzlich habe ich realisiert, wow, ich muss ja auf den, oder ich möchte auf den Friedhof, ich möchte Abschied nehmen von meiner Tochter, möchte auch Zeit noch mit ihr verbringen. Also das war so ein Hin und Her, das Organisieren von der Beerdigung, von diesen Karten schreiben, von was alles dann so kommt. Und die Kapazität in meinem Kopf war durch den Schock ziemlich limitiert. Ich konnte vielleicht eine Stunde wirklich scharf denken und dann war ich kaputt. Dann war ich einfach kaputt vom Schock.
Ja.
Und da habe ich das so in der Stunde gemacht, dann wieder ausgeruht und bin dann wieder zu Pascal.
Du hast schon zu Beginn des Gesprächs erwähnt, dass es dir eigentlich nie wirklich schlecht ging, sondern dass du einfach in dieser Schocksituation warst, dass du diesen Schock verarbeiten musstest. Konntest du das von Anfang an unterscheiden? Also ist auch noch spannend, dass du das mit so einer Klarheit erwähnst, diesen Unterschied zwischen dem Schock im Körper und deinem Wohlergehen, deinem psychischen Wohlergehen. Wie konntest du das auseinanderhalten? Wie hast du das bemerkt?
Also für mich war das wie so klar, weil ich einfach gespürt habe, dass ich mich getragen fühle. Ich habe mir nie die Frage des Warums gestellt. Die war einfach nicht da. Es war für mich wie psychisch, habe ich gemerkt, da ist jetzt ein Leben vergangen und das ist ihr Zyklus. Und ich bin die Trauernde, aber der Zyklus meiner Tochter, der ist abgeschlossen. Also ich konnte das verstehen. Aber körperlich, da habe ich wirklich einige Zeit gebraucht, bis die Kraft da wieder zurückgekommen ist. Ja.
Ja. Es ist spannend, was du sagst mit diesem Zyklus. Weil wenn Menschen früh sterben oder wenn Kinder vor ihren Eltern sterben, dann ist es doch so, dass das, was uns spontan zuerst einfällt oder was wir in Todesanzeigen lesen oder was wir untereinander austauschen, eigentlich Sätze sind wie, er oder sie ist vor seiner Zeit gestorben oder er oder sie hatte noch das ganze Leben vor sich oder das Leben konnte nicht abgerundet werden oder sein oder ihr Tod war grausam und hat sie dem Leben entrissen. Das hast du alles ganz anders erlebt, offenbar.
Für mich war das Leben abgerundet. Ich finde, sie hat alles erfüllt in diesem Leben, was sie zu erfüllen hatte. Mit der ganzen Fülle eben und auch Lebendigkeit und wie sie mit den Leuten umgegangen ist, wie sie im Leben stand. Sie hat wie alles erfüllt. Es war nicht, oh, die Arme, sie hat das oder dies nicht machen können, sondern sie hat so stark eben im Hier und Jetzt gelebt, dass es einfach so voll war, ihr Leben. Und da kommt mir eben so ein Spruch in Sinn, so beurteile ein Lied nicht nach seiner Länge, auch nicht nach der Anzahl der einzelnen Töne, beurteile es nach der Art, wie es im Herzen berührt und Seelen erreicht hat. Und das finde ich so, dass das, ja, das stimmt für mich. Das ist abgerundet.
Einige Jahre vor ihrem Tod, im Jahr 2009, da gingst du auf eine Pilgerreise. Und diese Pilgerreise, also auf der Jakobsweg, den du gepilgert bist, das war eine ganz tiefe Erfahrung für dich und da haben sich neue Tore geöffnet. Magst du erzählen, was das für Erfahrungen waren und auch, wie diese Erfahrungen hilfreich waren für die Verarbeitung des Todes deiner Tochter?
ich bin ja damals auf dem Jakobsweg, weil ich einfach Ferien hatte und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt in meinen Ferien? Und schon über Jahre hatte ich immer mal, auch wenn ganz kurze Minute, 10 Minuten, einfach mal an diesen Jakobsweg gedacht und bin dann losgelaufen. Und dieses einmal für mich alleine sein, einfach nur ich und mein Rucksack und nicht mehr und es gibt keine Ablenkung und nichts, das hat mich so tief in mein Inneres geführt. Also ich konnte wie Sachen erkennen, Sachen ablegen. Ich war am Ende dieser Pilgerreise einfach ein anderer Mensch und ich bin im Herbst 2 Wochen gegangen und dann im Frühjahr darauf wieder 2 oder 3 Wochen. Und dann beim zweiten Mal habe ich so wie eine Berührung geschenkt gekriegt. Ich kann es nicht anders sagen. Und mit dieser Berührung hat sich mein ganzes Wertesystem, es hat sich einfach komplett alles verändert in meinem Leben. Ich stand einfach in einem anderen Paar Schuhe. Das ist auch, weswegen ich jetzt heute Therapeutin bin. Ich habe einfach gemerkt, auch was ich da geschenkt gekriegt habe, das ist nicht nur für mich, das ist auch zum Weitergeben. Mhm. Genau. Und ich denke, das war wie eine Vorbereitung, auf was auf mich zukommt. Ich denke, unsere Wege sind vermutlich
vorbestimmt.
Vorbestimmt, genau. Also ich kann es mir nur so erklären, weil dieser Jakobsweg, diese Berührung, das war so stark in mir. Und ich frage mich, wie hätte ich das verarbeiten können, wenn ich nicht diesen Boden gehabt hätte?
Also diese Erfahrung hat dich beruflich in neue Wege geleitet und innerlich auch in eine ganz neue Erfahrungswelt, kann man dem so sagen.
Absolut, absolut. Das war am Anfang gar nicht einfach, weil es war einfach alles anders. Das geht wirklich über Freundschaften, die dann plötzlich wie nicht mehr gepasst haben, über verschiedene Sachen. Ich bin umgezogen, weil es einfach, es hatte zu viele Ecken und Kanten in dieser Wohnung und ja, das war ganz tief, dieser Umbruch, also diese Umkehr oder wie man das nennen möchte. Das war wirklich nicht nur im Kopf, das hat wirklich jede Zelle erreicht und so konnte ich auch nur vorwärts gehen in die neue Richtung. Es war wie gar nicht mehr möglich, umzukehren.
Heute begleitest du Menschen als Traumatherapeutin, als Seelsorgerin, als Kraniosakraltherapeutin.
Ja.
Und du begleitest auch Menschen, die ihr Kind verloren haben. Was sind das für Begleitungen? Wie geht es dir, wenn du Menschen begleitest, die auch ihr Kind verloren haben?
Also ich bin einerseits wie dankbar, dass ich die Erfahrung auch gemacht habe, weil ich dann wie auch spüre, was diese Person empfinden könnte. Also ich bin wie auch Teil dann davon. Und was für mich sehr wichtig ist, zu wissen, mit diesem Somatic Experiencing, das hat mir persönlich ja extrem viel auf der körperlichen Ebene geholfen, also rausgearbeitet. Und ich freue mich dann, wenn die Leute kommen und ich mit ihnen auch Sachen aus dem Körper arbeiten kann, damit es ihnen besser geht, damit sie wieder lebendiger werden. Mir geht's gut dabei. Ich kann gut bei mir sein und empathisch beim anderen. Ja. Die wissen das ja gar nicht, aber die spüren vermutlich die Tiefe. Weiß nicht, Verbundenheit oder wie man das nennen soll, oder das tiefe Wissen, was zu tun ist. Ich glaube, die Leute, die spüren, dass da eine spezielle Kraft auch vorhanden ist, die wie einen Zugang gibt zu ihrem eigenen Innern.
Wenn ein Kind stirbt, dann stellt das wirklich ganz vieles auf den Kopf. Und es braucht eine unglaubliche Kraft tatsächlich, um im Leben weitergehen zu können. Magst du mal erzählen, wie der Tod von Pascal dein Leben verändert hat?
Gut, am Anfang, noch in dieser Schockphase, war ich natürlich noch sehr stark in dem Freeze, in der Immobilisation. Und das habe ich in dem Sinne gespürt, dass ich, obwohl ich sehr sportlich bin, damals was keuchend die Treppen hochgestiegen bin, weil einfach der Atem war kurz. Einfach diese körperliche Anstrengung, das hat dann am Anfang mein Leben stark verändert, dass ich musste wirklich langsam wieder rangehen, also mit Spaziergängen oder auch rausgehen. So, ich merke überall oder oft wird man so mit Musik berieselt, sei es in einem Einkaufszentrum oder irgendwo in einem Restaurant oder so. Das war am Anfang für mich ganz schwierig, weil ich die Kraft nicht hatte, das auszublenden. Da habe ich einfach gespürt, das tut mir nicht gut und bin früh aufgestanden oder manchmal nicht hin oder da haben vielleicht manchmal Leute so gedacht, wenn ich einfach aufgestanden bin, habe gesagt, es geht nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause. Und ich habe einfach konsequent geschaut auf mich, was mir gut tut und was nicht, um einfach Stück für Stück weiterzukommen. Und das war am Anfang schon eine große Veränderung, die auch meine Umwelt wie verstehen musste, dass ich nicht mehr die bin, die ich war. Und eigentlich zum Glück bin ich nicht mehr die, wie ich war. Jetzt stehe ich natürlich wieder an einem anderen Ort, aber jetzt bin ich auch wieder jemand anders geworden mit dieser ganzen Erfahrung, was ja auch eine Bewusstseinserweiterung ist. Für mich war das Ganze im ganzen Schmerz eine große Bewusstseinserweiterung. Ich habe wie gemerkt, das war schon ganz am Anfang. Also ich mag mich erinnern, ich stand an der Migros an der Kasse, das war vielleicht 3 Tage nach dem Tod. Und ich habe einfach gemerkt, die Welt rundherum, die geht weiter. Das geht weiter. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie das Universum aufgeht, wie eigentlich alles miteinander verbunden ist und ich eigentlich nur eine kleine Staubkörnchen bin auf dieser Erde. So, das war eine große Veränderung. Und natürlich, wenn man selbst so Erfahrungen macht, die außenstehenden Menschen merken auch, die ist jetzt ein bisschen anders wie früher. Und da gab es Veränderungen.
Also es gab Veränderungen in der Art, wie du die Welt wahrnimmst. Und es gab auch Veränderungen, wie die Welt dich wahrnimmt. Also kann man dem so sagen?
Ja.
Also auch dein soziales Umfeld hat sich damit verändert, oder?
Es ist wie unweigerlich, dass ich und das Umfeld sind ja so wie zwei Zahnrädchen, die einander verhakt sind. Und wenn ich als eine Zahnrad mich drehe, dann dreht das andere unweigerlich auch mit. Es geht gar nicht anders.
Ja. Also ein großer Wandel.
Ein großer Wandel, ja, genau.
Du warst auch schon vor dem Tod von Pascal therapeutisch tätig. Der große berufliche Wechsel kam mit der Pilgerreise.
Ja, genau, richtig? Ja.
Und wie hat es so dein therapeutisches Wirken verändert, diese große Erfahrung?
Also ganz sicher auf der sensitiven Art, dass ich sicher viel mehr spüre als früher, viel mehr wahrnehme als früher, diese Art. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein erweitert ist oder wird und man auch oder ich auch Gutes daraus erhalten habe, ist einfach der ganze Umgang mit dem Klienten anders. Und ja, einfach die Feinfühligkeit, was kommt jetzt dran, was steht an, was ist in der Luft, auch viel Unausgesprochenes spüre ich oder ich spüre, was im anderen vorgeht, spüre ich in mir auch. Spüre ich mit den Spiegelneuronen, so ich spüre sehr viel, wenn jemand dissoziiert oder so, ich spüre das an mir, jetzt geht sie weg, so. Diese Feinfühligkeit, das ist schon viel größer. Und ich glaube, je mehr man erlebt, desto mehr Raum kann man auch bieten. und mehr gehaltener Raum, muss ich sagen. Nur Raum ist ja nicht gut, aber ein Raum, der gehalten ist.
Ja. Also im Idealfall ist das so, oder? Aber du und ich, wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die jetzt beispielsweise ihr Kind verlieren und daran zerbrechen.
Mhm.
Also das, was du irgendwo so in, da wo du in einen tiefen Transformationsprozess gehen konntest, bleiben andere stecken, hängen und verzweifeln daran. Wie erklärst du dir das, dass du, ich meine, es ist noch nicht lange her, es sind 5,5 Jahre, dass du heute da bist, wo du bist?
Das kann irgendwie nur an diesem Boden liegen, den ich gekriegt habe auf diesem Pilgerweg mit dieser ganzen Berührung. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und das mitgehen wollen, das nicht Kopf in den Sand stecken, sondern einfach schauen, ob was ist neu und wie weiter, oder? Ich habe ja nie die Frage nach dem Warum oder so gestellt, die kam mir nicht, sondern meine Gedanken waren zukunftsgerichtet. Mhm. Aber ich glaube, das kam automatisch aus meinem inneren Boden, den ich habe.
Magst du noch erzählen, was du da erlebt hast mit dieser Berührung?
Das ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Ich war dann an einem speziellen Ort, San Juan de Ortega. Ich wusste eigentlich damals gar nicht so, dass das so ein spezieller Ort ist, aber ein Freund von mir, ein Theologe, hat mir dann erzählt, dort sind schon viele Wunder geschehen, der Ort müsste sehr speziell sein. Und es ging da um eine Verabschiedung von einer Gruppe Franzosen, wo ich so 1-2 Tage mitgelaufen bin. Und das kam dann so wie über mich. Eigentlich, das kam in Tränen über mich, aber nicht Tränen der Trauer. Das war eben so was ganz Neues. Das waren wie, ich kann nicht sagen, was für Tränen das waren. Und nachher, ich habe mich gefühlt wie in einer Waschmaschine. Was ist unten, oben? Es war einfach alles anders. Es ist ganz schwierig, das zu erklären. Und dann zurück zu Hause habe ich am Anfang gar nicht verstanden, was ist jetzt da passiert. Und ich habe einfach gemerkt, alles ist anders. Und auch wie ich die Leute anschaue oder Freunde, alles ist anders. Und irgend so einen Monat, 2 später bin ich dann an einen Anlass von der reformierten Kirche und habe den Pfarrer angesprochen. Das ist eben dieser heutige Freund so. Und er ist dann später mal zu mir nach Hause gekommen und er konnte mir dann erklären, was da nicht so passiert ist. Und so habe ich dann ein bisschen Worte gefunden, aber in mir selbst war das ein kaum auszudrückendes Erlebnis. Also es geht in jede Zelle rein.
Wenn wir nochmals den Bogen zurück machen zu deiner Tochter Pascal. Ich würde dich gerne fragen, was hat sie dich gelehrt?
Sie hat mich sicher gelehrt, im Moment zu leben, den Moment so annehmen und auch genießen, was immer ist, wer ist der Moment. Und wo ich sie wirklich sehr bewundert habe, und da nehme ich mir wirklich ein großes Stück davon, einfach diese Offenheit allen Menschen gegenüber, dieses Urteilfreie, was sie wirklich in sich getragen hat, und einfach zuerst mal schauen, wer bist du eigentlich? Das nehme ich mit, ja.
Wie erlebst du den Kontakt zu ihr heute?
Also ich fühle mich sehr verbunden mit ihr. Ich fühle einfach, über die Liebe merke ich, da ist sie gar nicht weg. Da ist nicht, sie ist tot und sie ist nicht mehr da. Sie ist wie für mich fühlend in einem anderen Raum. Und zwischendurch kann ich sie wahrnehmen. Sie ist auch übrigens, die Nacht nach dem Tod ist sie nochmals zu mir gekommen, so als Seele, und hat mit mir gesprochen. Und Und heute, oder ich erlebe sie in Träumen, kommt sie in Träumen vor und da freue ich mich einfach immer, so ein Stück wieder Begegnung zu haben. Und ich merke einfach, die Liebe erlischt nicht, die Liebe ist tragend. Und ja, so fühle ich mich sehr verbunden mit dir. Als ob sie in Amerika wäre und ich kann sie jetzt nicht besuchen. So, nicht telefonieren, ja. Einfach in einem anderen Raum.
Was sind heute deine persönlichen Herausforderungen, so wenn es also rund um das Thema von ihrem Tod?
Heute sind nicht so große Herausforderungen mehr. Früher, also gerade nach dem Tod, fand ich schwierig, wenn Leute auf mich zugekommen sind und mir eigentlich ihre eigenen Ängste übergestülpt haben. Du fällst schon noch mal in ein Loch und so Sachen habe ich gehört. Also das war schwierig, immer mich zu verteidigen, dass es mir eigentlich recht gut geht. Und heute als Herausforderung, ich weiß es gar nicht. Ich fühle mich in Frieden mit dem Tod meiner Tochter. Also damals eine große Herausforderung war auch das Körperliche, diese Immobilisation, wo eigentlich jedes Gehen so anstrengend gemacht hatte. Und wenn ich also dieses Somatic Experiencing früher gekannt hätte, das hätte mir wirklich geholfen, so diese Aspekte vom Trauma langsam rauszuarbeiten. Und das habe ich ja jetzt erst später dann erfahren dürfen und erfahren dürfen, wie hilfreich das für mich war. Ja.
Wie hast du denn von Somatic Experiencing erfahren? Was war das?
Das war immer in der Ausbildung zur Kraniosakraltherapeutin. Das war irgendwie immer ein bisschen oder zwischendurch mal im Gespräch und so gegen Ende habe ich gedacht, das interessiert mich wirklich. Da hat mich noch was anderes interessiert. Und da habe ich mir dann über Weihnachten, Neujahr mal hingesetzt, was möchtest du eigentlich? Und habe beide Sachen, die mich interessiert haben, so studiert. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich möchte in die Traumaaufarbeitung. Ich möchte, ja, Traumatherapeutin, also spezifische Traumatherapeutin werden. Und so habe ich mich dann für Somatic Experiencing entschieden.
Schön. Du hast vorhin von dieser schönen Verbindung gesprochen, die du noch hast zu Pascal. Du hast gesprochen über diese Verbindung, über die Liebe. Was hast du so das Gefühl? Ich möchte dich eigentlich abschließend fragen. Was hast du das Gefühl, was würde Pascal sagen, wenn sie uns jetzt gerade über die Schultern schauen könnte und noch etwas beifügen könnte oder einfach dich erlebt in diesem Gespräch?
Sie würde wahrscheinlich sagen, wow, Mami, das hast du gut gemacht. Und so ist es. Und sie würde sich hinzufügen, mir geht's gut, sag das den Leuten, mir geht's gut. Ich bin an einem guten Ort.
Das sind wunderbare abschließende Worte. Christine, ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch. Hast du uns einblicken lassen in diese ganz besondere Erfahrungswelt? Lieben Dank.
Ja, ich danke dir von Herzen, dass ich da teilnehmen durfte und auch ein bisschen von meiner Erfahrung ein bisschen in die Welt tragen. Herzlichen Dank für das Vertrauen auch.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.